Double Up mit Fabi und Tobi. Und damit herzlich willkommen zurück zu Double Up, deinem DFS-Podcast. Mein Name ist Fabian.
Und meiner ist Tobias.
Und wir beide begrüßen euch heute zu unserer ersten Playoff-Folge, die wir in Kombination heute aufnehmen werden. Es geht in die Wildcard-Round, in die erste Playoff-Runde nach der Regular Season. Und ich glaube, wir müssen eine Sache, bevor wir anfangen, über irgendwelche Plays zu sprechen, über irgendwelche Paarungen, müssen wir eine Sache erstmal vorwegnehmen für alle die, die auch schon uns länger zuhören und eigentlich ja die gewohnten Cash-Plays gewohnt sind. Das wird heute mal eine bisschen andere Folge, denn wir werden uns heute hauptsächlich mit Tournament beschäftigen, weil dadurch, dass einfach die Konstellation der Playoff-Spiele am Samstag ein Two-Gamer, Sonntag ein Drei-Gamer und dann gibt es ja das Dallas Buccaneers-Spiel. Das gibt es ja nur im Showdown. Ich habe immer den Hang, irgendwie Dallas gegen Cowboys zu sagen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt.
Ja, das ist es ja nicht. Also Dallas gegen Cowboys, das werden wir nicht sehen. Das werden wir wahrscheinlich nie sehen. Obwohl, wird es da Umzüge geben, die das irgendwann ermöglichen? Vermutlich nicht. Ja, ich glaube, du hast einen kleinen Fehler drin gehabt. Das ist gar nicht unsere erste Playoff-Folge, nur unsere erste Double-Up-Playoff-Folge. Wir haben schon mal unter einem anderen Namen Playoff-Folgen zu DFS aufgenommen. Das darf man sicherlich nicht unterschlagen. Aber wenn wir noch mal zu dem Cash-Fokus kommen wollen, ich glaube, das kam so ein bisschen davon, normalerweise Fantasy-Football spielt man ja nur bis Woche 17, weil Woche 18 schon schwerer zu predikten ist. DFS ist da dann schon leichter, Woche 18 noch zu spielen. Aber dann in den Playoffs, gut, da spielen zwar alle Starter, aber die Slate-Größe ist halt nicht geeignet, um wirklich gut Cash zu spielen. Daher haben wir uns überlegt, dass wir halt über GPPs reden, wir unsere Turnierüberlegungen teilen, auch wenn Fabi gefühlt immer noch nicht begeistert ist von der Idee, habe ich ihn überredet und ich denke auch, unsere Zuhörer wird es freuen, dass es weiterhin Folgen von uns gibt während der Playoffs. Und daher steigen wir ins Turnierthema ein. Wir haben uns überlegt, wir reden über den 2-Gamer am Samstag, den 3-Gamer am Sonntag und den Showdown am Montag. Natürlich kann man alle Spiele einzeln als Showdown spielen. Man kann Samstag und Sonntag als 5-Gamer spielen und ich glaube, man kann sogar den ganzen Wildcard-State als 6-Gamer spielen. Das werden wir aber nicht covern, sondern das, was ich als erstes erwähnt habe.
Ja, aber letztendlich gehen wir hier mit. Jeder kann das spielen, wie er lustig ist und wie er das macht. Nur wir brauchen irgendeine Grundlage, um uns durch diesen Slate zu arbeiten, durch diese Wildcards, durch Wildcard-Wochenende. Und damit haben wir jetzt diesen Ansatz gefahren. Und ich glaube, wer dann noch Fragen dazu hat, auch gerade speziell für einzelne Spiele, für einzelne Showdowns gerne im Discord vorbeischauen oder uns einfach bei Twitter schreiben. Da kann man sich gerne noch mal ein bisschen drüber austauschen. Nur, wir fangen jetzt erstmal an. Two-Gamer am Samstag mit Tobis Lieblingsgame, ne, seinem Lieblingsteam, was es in die Playoffs geschafft hat, weil die Lions die Packers geschlagen haben. Auch eigentlich absurd, dass es überhaupt so passiert. Aber jetzt stehen wir hier und werden mal gucken, was in diesem Spiel, glaube ich, so ein bisschen heraussticht. Ich würde sagen, wir fangen im Quarterback an. So ist nicht die krassen Möglichkeiten. Oder wollen wir insgesamt erstmal Spiel für Spiel und dann im ganzen Slate betrachtet? Oder?
Ich denke, wir können ruhig über den 2-Game-Slate durch die Position gehen, beziehungsweise uns durch das Line-Up tragen lassen, was wir uns hier so ein bisschen zusammenklicken. Und Spiel für Spiel ergibt sich dann ja meistens eh, wenn man ein bisschen über Stacking-Möglichkeiten redet. Wobei man natürlich erwähnen muss, in Showdown kann man auch Kicker spielen, die wir hier nur in dem Cowboys-Buccaneers-Slate erwähnen werden, aber in den anderen Slates sind sie natürlich auch spielbar und in Showdown eh immer eine relevante eine mögliche Entscheidung, da Kicker ja dann doch in DFS auf jeden Fall günstig sind und sehr solide punkten, kann man mal so sagen. Dann wollte ich noch einmal anmerken, da ja es so 5000 unterschiedliche Slate-Optionen gibt in Classic, haben, wenn wir jetzt von Justin Herbert reden, der kostet im Samstag-Slate 6600, der wird auch in dem Samstag-Sonntag gemeinsam Slate 6600 kosten und auch in dem ganzen Wildcard-Slate 6600 kosten. Also die Preise ändern sich nur von Classic zu Showdown meistens. Ich glaube nicht, dass DraftKings es auf einmal jetzt in der Wildcard geändert hat. Daher können wir hier gewisse Überlegungen auch immer aufs ganze Wochenende anwenden, falls jemand das ganze Wochenende spielen möchte.
Okay. Ich hoffe, das hat das, was wir jetzt erklärt haben, von diesen Grundüberlegungen und was alles passiert, dass das jeder gecheckt hat.
Ja, wer jetzt noch dabei ist, herzlichen Glückwunsch. Jetzt steigen wir gleich ein.
Jetzt
Und
geht's
dann,
los. Jetzt geht's los. Jetzt
genau.
sprechen wir mal über Plays, die wir gut finden und nicht sonst, ja.
Wobei einen kleinen Seitenhieb habe ich jetzt auch zu teilen. Da die Broncos nicht im Slate sind, freue ich mich einfach, dass wir nicht die Packers sehen. Also die sind ja auch nicht im Slate, zum
Ja.
Glück. Weil wer wollte schon wieder die Packers gegen die 49ers verlieren sehen? Der muss einmal gebracht werden, glaube ich.
Na, okay.
Gut, also dann. Wir haben in dem Samstagsdate vier Quarterback: Herbert, Lawrence, Gino und Brock Purdy. Und ich habe vor der Aufnahme gesagt, du gewinnst diesen Slate nicht, indem du einen Quarterback pickst. Du kannst ihn höchstens verlieren. Warum habe ich das gesagt?
Ja, dann erklär doch mal, wieso du das gesagt
Ja,
hast.
das frage ich mich auch gerade.
Ja, da bist du jetzt
Also,
drin.
irgendwie haben wir hier keinen Quarterback, der heraussticht, indem er wie Josh Allen eine gewisse Rushing Ability hat, die er in jedem Play mit einbringen kann oder auch designte Runs bekommen wird. Die sind quasi alle ein ähnliches Play, haben nur unterschiedlichen Supporting Cast, anderes Play Calling, andere Gegebenheiten, aber was die an Quarterback leisten können, sind sie relativ ähnlich. Und ich glaube, hier würde ich mich ein bisschen von der Ownership und dem Game Total diktieren lassen. Das heißt, ich würde mir den Quarterback aus dem Spiel mit dem höchsten Total und davon den mit der geringsten Ownership auswählen.
Okay, das Game mit
Und das
dem
wäre dann nicht.
höchsten Total sind die Chargers gegen Jacksonville. Die haben das höhere
Ja, ich musste
Total.
gerade einmal nachgucken noch. Ja,
Ja.
das wäre das Spiel und die Ownership, das müsste uns dann zu. Trägt uns das zu Herbert oder zu Lawrence? Ich bin mir gerade unsicher. Das trägt uns zu. Oh, die sind ja ähnlich high-owned. Gut, die beiden sind auch die sexy Quarterbacks in dem Slate. Die anderen. Gino hat ein wirklich schweres Matchup und Brock Purdy ist noch immer Mr. Irrelevant. Er hat noch nicht so über lange Zeit bewiesen, was er kann. Daher denke ich, wird er in einem Playoff-Slate auch einfach weniger geklickt werden. In dem Fall würde ich dann wahrscheinlich mit Trevor Lawrence gehen. Weniger Ownership und günstigerer Preis und interessantere Stacking-Möglichkeiten, weil Herbert dann doch sehr fokussiert auf Eckler und Keenan Allen ist. Daher würde ich in dem Fall eigentlich Herbert wahrscheinlich in Cash. In Cash eh nicht, Cash spielen wir hier nicht.
Ja, guck, da
In
bist du,
GBP
fällst du
für.
wieder auf irgendwie alte Muster, sag ich.
Ja, man kennt's.
Ja.
Also Herbert würde ich in GBPs nicht spielen wollen in diesem Fall. Ich würde dann wahrscheinlich mit Trevor Lawrence gehen. Oder wenn ich 22:30 schon voll bin und mit den Seahawks mitfiebern möchte, dann baue ich auch ein paar Geno-Lineups. Brock Purdy. Ich glaube, Brock Purdy würde ich auch nicht also klicken. Also bei mir wäre es wirklich Trevor Lawrence oder Gino in dem Fall. Ich weiß nicht, siehst du es anders?
Ja, also ich bin auch bei dir, dass ich nicht Herbert spielen würde. Finde Lawrence cool, auch wegen, ich glaube, ein bisschen Rushing Upside ist trotzdem irgendwo da. Und Gino, ja, das Matchup ist halt brutal. Ich persönlich sage so, ich bin bei, finde Purdy ganz gar nicht so schlecht, aus dem Grund, weil man es halt cool mit Kittle stacken kann. Und ja, und eigentlich mir Purdy über die letzten Wochen auch ganz gut gefallen hat. Ich glaube, jedes Spiel, was er hatte, mindestens zwei Passing-Touchdowns und 200 Yards, irgendwie so die Richtung. Ja, so, es sind immer noch die Seahawks, gegen die spielen. Ich denke, das ist ein relativ einfaches Matchup für die Seahawks. So, von daher, glaube ich, kann man das durchaus auch spielen.
Ja, also ich verstehe die Begründung dahinter. Wobei man halt sagen kann, alle vier haben noch so eine gewisse Grundmobilität von 30 bis 40 Yards sind auf jeden Fall so drin. Aber ich sehe hier kein Rushing Upside von 60 bis 80 Yards so um
Nee,
den Dreh, ne?
das nicht. Nein, nein, nein. Wir reden
Nee,
von
ich wollte es nur einmal
weniger.
sagen, weil Gino läuft ja dann auch trotzdem ab und zu. Lawrence ist auch beweglich. Herbert kann auch was mit den Beinen machen. Das haben sie alle so grundsolide drauf, aber die kriegen es halt nur, also sie machen es in Notfallsituationen, würde ich sagen.
Dann so 20 Yards vielleicht ein bisschen Glück, ein bisschen mehr, aber nicht so. Aber wenn du sagst gerade Rushing Floor, glaube ich, können wir zu den Running Backs schon rübergehen.
Ja, was ein krasser Übergang.
Ich weiß, manchmal, ne, manchmal kann ich's, manchmal auch nicht. Dieser war mehr als nur gut. Natürlich haben wir zwei der beiden besten Running Backs und generell Fantasy-Optionen hier in diesem Slate mit Austin Eckler und Christian McCaffrey. Kann man sicherlich auch davon ausgehen, dass die relativ oft geklickt werden, weil sie beide auch individuell sehr, sehr gut sind. Matchup natürlich auch für McCaffrey gegen Seattle. Ja, sehr gut, würde ich mal meinen. Gleiche kannst du auch bei Eckler sagen, beide bekommen Pass-Catching-Role. Sehr, sehr gut. Das Einzige, wo ich noch sagen würde, Christian McCaffrey, ich meine, Elijah Mitchell ist zurück.
Debo ist auch fitter.
Debo ist also auch fitter. Also sie werden auf jeden Fall spielen. Das heißt, sie werden auf jeden Fall Touches bekommen und die werden sie von McCaffrey wegnehmen. Und Elijah Mitchell hat jetzt schon im letzten Spiel 2 Touchdowns gemacht mit 5 Carries. Okay, ist vielleicht jetzt nicht so viel sagend, aber ein Touchdown weggenommen von McCaffrey ist nicht so gut. Ja? So. Von daher, Elijah Mitchell 4-7 auch interessant, sowas zu nehmen in Tournaments aus meiner Sicht.
Obwohl, ja gut, das wäre dann halt die Touchdown-Version, die man haben möchte. Da ja. Du brauchst halt bei Elijah Mitchell aber auch eigentlich schon 2 Touchdowns, weil wenn er nur einen Touchdown macht und 30 Yards sind das 9 Punkte, das lohnt sich dann halt auch wieder nicht. Correct. Dann hättest du woanders hinklicken müssen. Aber du hast schon recht, McCaffrey, Eckler, ich glaube, die Kombination der beiden ist halt auch was, was viel geklickt wird. Deswegen, ich würde maximal einen von den beiden klicken. Ich würde auch, ich weiß nicht, ob ich die beiden komplett faden würde, das sehe ich noch nicht. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, wann wen von beiden ich faden würde. Ich würde in Multi-Entry mich so ein bisschen durchklicken und beide mal spielen und auch mal keinen von beiden, aber nie beide zusammen. Dann, ich finde Etienne ist ein solides Play, obwohl ich gehört habe oder es gesehen hatte, dass er ein paar Touches an Jermichael Hasty verloren hat und das in dem Spiel, wo sie gegen die Titans gewinnen müssen, ist jetzt irgendwie ein bisschen concerning.
Hatte er generell weniger Touches, hatte mich auch etwas überrascht. Weiß nicht, ob es jetzt ein Trend ist, aber
ja, und dann haben wir das Running Back Play, was ich in GPPs auf jeden Fall gerne mag, kein gutes Matchup. Kenneth Walker hat wirklich kein gutes Matchup, muss man so sagen. Aber es ist Pete Carroll. Solange der nicht mit 2 Scores zurückliegen wird, wird er versuchen, eben in den Playoffs erst recht den Run zu etablieren.
Ja.
Also davon können wir ausgehen. Und ich denke, Kenneth Walker hat das Potenzial, mal durchzubrechen. Dann haben wir da schon gut was geholt. Und ich denke, da wird auch die Ownership mitspielen, dass wir da in GPP wirklich gute Optionen haben, weil die anderen 3, das sind halt so die man klicken will.
Wie du sagst.
Also ganz ehrlich, alle anderen 3 würde ich in Cash über Kenneth Walker bevorzugen. Erst recht, weil Walker dann doch nochmal ein paar Pass-Catching-Sachen an DJ Dallas verliert. Ich glaube auch so, Kelly, Dallas, Elijah Mitchell, die 3 sind so Optionen für die Flex. Dass man 2 der Running Backs wirklich nimmt und in einem GPP-Lineup vielleicht sogar Hasty, also die 4 Backups quasi, ja, wirklich noch mit reinnimmt und überlegt, ob man einen von den beiden auf den Flex packt. Das ist in diesem Slate, denke ich, valide.
Okay. Ja, muss man am Ende gucken, glaube ich, auch wo man am Ende rauskommt, wie viel Geld übrig bleibt. Ja, ich glaube, das mit Walker
kann ja, ich da komme ich bei der Flex nochmal oft drauf zu sprechen, wenn wir bei dem Wide Receiver Play sind, was ich damit faden würde, weil die haben alle so einen Preis, der mich schon anspricht, ein anderes Play damit zu vermeiden.
Okay, das ist ja auch valide, dann in Tournaments einfach dann an eine andere Richtung zu gehen und damit dein Lineup etwas unique zu machen. Wenn du gerade über die Wide Receiver Play sprichst, ich glaube, ein Play, was sehr, sehr oft geklickt werden wird, wird Keenan Allen sein für 7000 gegen Jacksonville. Aber weil er unfassbar viel Targets bekommt, Lieblingstarget von Justin Herbert ist, Game mit dem höheren Total, von daher wird Keenan Allen wirklich sehr oft geklickt werden. Ja, und dann haben wir natürlich die Wide-Receiver-Kombi von den Seahawks, Metcalf wie Lockett, Ich glaube, da kann man sich auch ganz gut entscheiden. Ich würde mich persönlich immer für Lockett entscheiden, anstatt für Metcalf. Aber ich glaube, also, das wäre für mich das logische Cashplay, weil für mich ist es ein und dasselbe Play.
Ja, gut, das ist Cashplay, ja. Ich hätte jetzt gesagt, wenn wir jetzt in diesem Zusammenhang sind, ich würde immer
Metcalf
gehen.
Ja. Lockett also fängt einfach den Touchdown.
Der hat so die Statur für mich, wenn der durchbricht, dann aber auch für 50 Punkte. Also, das kann schon, also das geht dann mehr durch die Decke. Ja. Obwohl Tyler Lockett einfach auch immer eine Maschine ist.
Tyler Lockett fängt halt immer einen Touchdown. Also wenn er spielt, fängt er immer einen Touchdown. Und die sind halt preislich nicht so weit auseinander, dass man jetzt irgendwie einen riesengroßen Advantage hat, wenn man den einen fadet oder nicht. Es geht ja um die Ownership. Dementsprechend, ich glaube, Metcalf, so dieses, das ist ein bisschen wie AJ Brown, den man auch gerne mal ein Tournament spielt, weil er so viel Potenzial hat. Würdest du das Gleiche auch mit Mike Williams machen, der ja angeschlagen ist, weil die Chargers das nicht für nötig gehalten haben, ihre Backups in einem unnötigen Spiel zu spielen zu lassen?
Ja, nee, das musst du schon machen, die spielen lassen. Ich meine, uns kommen die aus dem Rhythmus,
ist
das
so,
sind ja auch...
Ja, stimmt. So, wie sollen die sich sonst auch einstellen auf den
Spiel? Ich meine, die sitzen Spiel, ja. Den Rest der Woche nur auf dem Sofa und essen
ja.
Chips, also...
Ja, anders geht's nicht, ja.
Nee, die brauchen einmal die Woche ein bisschen Auslauf und dann hatten sie ihn bekommen. Ja, ich denke, Mike Williams fällt so in die ähnliche Kategorie. Wobei ich hier nochmal grundsätzlich zu den Receivern was sagen möchte. Im Normalfall würde ich in GPPs immer 4 Receiver spielen, also auch auf der Flex ein, weil die Receiver in dem PPR-Scoring einfach das Upside hier mehr haben und auch 100 Yards sind gefühlt einfacher durch die Luft zu bekommen als über den Boden. Und ja, Receiver haben einfach größeres Upside, meiner Meinung nach, besonders dann in GPPs, wobei die Running Backs dann den solideren Floor haben. Und Mike Williams ist halt so ein einfacher Upside-Kandidat in dem Sinne. Daher können wir das ruhig machen. Und dann nochmal ein bisschen zur Strategien, zum 2-Game-Slate. Wir brauchen hier nicht drüber reden, dass wir einen Double-Stack machen, also einen Quarterback mit 2 seiner Passempfänger mit einem Bringback. Hier müssen wir schon irgendwie überlegen, es sind 2 Spiele, da kann irgendwas passieren. Und dann sind wir dabei, dass wir einen Quarterback mit Running Back und 2 Receivern spielen, als Stack zum Beispiel, ohne Bringback, weil sie das Team einfach überfahren, dann brauchen wir keinen Bringback. Oder wir spielen 2 Receiver ohne den Quarterback, weil manchmal sind die Targets und die Catches so auf einen fokussiert, dass die Passempfänger mehr Punkte machen, als der Quarterback jemals nachkommt, weil ein Catch bringt schon einen Punkt und das kriegt der Quarterback einfach nicht reflektiert in dem Scoring. Daher können wir da auch ein bisschen verrückter was angehen und in einem 2-Gamer können wir auch natürlich ein bisschen Geld übrig lassen, um unique zu sein. Ich gehe davon aus, dass eigentlich in einem 2-Gamer fast alle Lineups, die das ganze Geld verbrauchen, ja, die sind eigentlich dupliziert. Damit gewinnen wir alleine keine Millionen. Obwohl ich kein Millimaker spiele diese Woche. Ja, also da dementsprechend erst recht, wenn das so zentriert ist, dass wir auf Receiver keine teuren haben, sondern die auf Running Back nur so teuer sind, dann ja, zentriert sich die Ownership bei bestimmten Plays einfach.
Ja, weil sie halt, es gibt ja dann kein anderes Play, weil die einfach die Auswahl einfach auch nicht da ist. Dann gibt es halt in der Range meistens dann.
Ja, du hast halt nur die Möglichkeit, auf Running Back viel auszugeben und auf Receiver die Value-Option zu suchen.
Wenn wir jetzt über Value-Optionen vielleicht auch sprechen, das, wo sich vielleicht viel Ownership auch hinkonzentrieren wird, glaube ich, fällt ein Play, glaube ich, rein, Zay Jones von Jacksonville. Gerade in der Konstellation mit vielleicht einem Bringback mit Keenan Allen, Mike Williams und dann günstigen Bringback mit Zay Jones. Da wird sicherlich viel Ownership drin sein. Wenn man ihn spielen möchte, glaube ich, muss man einfach an anderen Stellen irgendwas verändern. Oder ihn komplett aus dem Lineup rauslassen.
Ja, also ich bin eh irgendwie nicht mehr so der Zay Jones-Fan. Ist halt irgendwie nur der 2. Receiver hinter Christian Kirk. Dann turnen auch noch andere Leute rum. Also wir brauchen nicht drüber reden, dass ich jetzt irgendwie einen Case mache, warum er kein gutes Play ist. Er fängt einen Touchdown und hat seinen Preis schon ausgezahlt in dem Sinne. Ich mag von den Jacksonville Jaguars aber wesentlich mehr Marvin Jones. Also wir brauchen auch nicht drüber reden, dass ich Kirk über Zay Jones mag, Sondern, weil das ja unterschiedliche Rollen sind. Der eine Slot Receiver, der andere ist Outside Receiver. In dem Fall möchte ich aber Marvin Jones als zweiten Outside Receiver haben, weil der dann eine andere Coverage bekommt. Und ich glaube, mir mehr Leverage gibt zu den ganzen Zay Jones Lineups. Erst recht, wenn ich Trevor Lawrence spielen möchte.
Sehe ich definitiv auch dieses Play von Marvin Jones. Ich persönlich sage so, ich präferiere Zay Jones sehr viel über Christian Kirk. Wenn ich jetzt jemanden spielen müsste, bin dann aber auch, dass ich sage, die meisten werden es halt machen. Dementsprechend sicherlich Marvin Jones hier eine sehr gute, nicht nur Alternative, sondern eigentlich das Play, was man, wenn man spielen möchte, dann die Richtung geht, oder? Gerade mit Trevor Lawrence Stack. Wir können vielleicht Tight End später auch noch
Ja,
dazu
wobei
nehmen.
ich mir gerade irgendwie so ein fast unstacked Trevor Lawrence Lineups, also was jetzt unstacked, aber mit wenig Stack-Möglichkeiten. Ich habe eben noch gesagt, man sollte, kann ihn auch überstacken, also mit drei oder, naja, vier jetzt vielleicht nicht, aber mit drei Passempfängern. Ich habe jetzt irgendwie dran gedacht, so Trevor Lawrence mit vielleicht Jamichael Hasty, weil der ein bisschen mehr Pass-Catching-Arbeit von Etienne abnimmt und dann nur mit Marvin Jones. Dann hast du zwei wirklich günstige Optionen, kannst vielleicht noch. Dann kannst du vielleicht sogar wirklich Christian McCaffrey und Ekeler spielen, weil dann, wenn Herbert keine Passing-Touchdown wirft, dann macht Ekeler das
Ja,
über den
sind sie
Boden.
Rushing Touchdowns, ja.
Und wenn Purdy keine macht, dann macht es natürlich irgendwie CMC. So hast du dann vielleicht den besten Quarterback mit Trevor Lawrence und die anderen beiden Quarterbacks gefadet. So als Gedankengang, wie man sein Lineup vielleicht aufbauen könnte.
Ja, da gibt es sicherlich viele Gedankenkonstrukte, die man sich bauen kann. Sicherlich vielleicht auch ein Gedankenkonstrukt, das man haben kann, ist, dass Brock Purdy für mehr als zwei Touchdowns wirft und dann oder einfach auch viel, einmal das, über George Kittle beispielsweise, ein Tight End, wo wir später vielleicht noch zukommen, aber sicherlich Brandon Ayuk und Deebo Samuel, die beide fit sind, vielleicht die auch mehr involviert sind in die Pass-Catching-Situation, einfach für Brock Purdy, oder auch einfach über einen Rushing-Touchdown vielleicht produzieren. Deebo Samuel hat das ja ab und zu mal gemacht. Beide in so einem, ja, kann man sagen, in einem Salary Niemandsland irgendwo dazwischen, beide kosten fast gleich. Denke, da kann man auch einen mit reinpacken.
Ja, ich glaube auch, dass man in diese Salary-Region selten kommen wird, weil wenn du dich wirklich auf die teuren Running Backs konzentrierst, dann Zay Jones dazu packst, wenn dann gleich wahrscheinlich Evan Engram als Tight End nehmen würden, in Cash quasi, dann hast du da schon weniger Optionen, da noch einen teuren zweiten Receiver zu nehmen.
Du wirst dann hier
Das war
halt
natürlich.
runtergehen, vielleicht einen von den teuren spielen, so Lockett, Metcalf, was weiß ich, was man da oben dann nimmt.
Oder Keenan Allen oder irgendwie sowas,
Genau.
ja.
Und dann einen günstigen wie Marvin Jones, und dann wirst du halt nicht mehr genug Geld haben, um zu Samuel oder Ayuka zu reinzukommen. Dementsprechend wird die Ownership automatisch etwas geringer sein. Und ich halte sie für keine Katastrophe. Also beide haben trotzdem extrem viel Upside, gerade auch in dem Matchup mit Seattle, Touchdown und Long Run oder was weiß ich, was zu machen. Alles möglich. In einem Spiel ist alles möglich. Aber
Krass.
sicher.
Die Phrasen sind on point.
Die sind on point und auch wichtig, dass man die mit reinbringt. Ja, das wäre sowas, was man nehmen kann. Ich denke, sowas wie Juwan Jennings ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so aktuell, dadurch, dass Ayuk und zurück sind. Oder hättest du noch jemanden weiter unten, der.
Ja, das ist so die Frage, wen nimmt man da unten noch? Ja, Jennings, weiß ich nicht, mag ich nicht. Treadwell sah nur gut aus, als Lockett angeschlagen war. Ich mochte Jamal Agnew als Play bei den Jaguars noch, aber nicht, wenn ich auch Marvin Jones spiele. Agnew ist auch einer der zwei, drei krasse Auktionen im Spiel hat, aber nicht viel und ansonsten maximal Carter noch, aber das sind dann spekulierst du fast schon auf eine Verletzung und auf einen langen Touchdown, deswegen nee, in die Richtung würde ich dann eher nicht gehen. Dann ist es fast schon Marvin Jones als Value Play dann doch wieder.
Ja, das ist halt das Problem, glaube ich, beim zwei Gamer. Man kommt halt
Ja,
oft zu den gleichen Plays zurück.
dann überlegt man sich vielleicht doch, ob man quasi noch einen zweiten Tight End spielt, indem man, wenn wir schon über Evan Engram geredet haben, dass man dann Noah Fant für 3100 vielleicht nimmt oder. Ja, gut, die anderen sind jetzt nicht, also Kittle ist wieder dann preislich auf einer ganz anderen Ebene. Und ich glaube, ja, man präferiert dann doch schon Noah Fant über Colby Parkinson. Obwohl da natürlich auch noch $600 Unterschied sind.
Also ich finde
Bei
die
meinen
Idee
Genuine
auch,
Lineups,
sage ich
bei
dir
meinen
auch.
Genuine Lineups, aber nur trotzdem noch einmal kurz, würde ich Colby Parkinson, weil der hat irgendwie die spannenderen Catches bekommen in den letzten Spielen. Also da würde ich Colby Parkinson mit Geno stacken.
Wieso nicht? Also ich meine, ich glaube, Noah Fant und Parkinson sind sehr, sehr nah beieinander, was Targets angeht und so, dass die nehmen sich beide nicht viel. Und dann kann ich natürlich das Geld einsparen. Was ich interessant finde, ist, wenn man sowas wie Kittle und Ingram vielleicht spielt, die beiden teuren Tight Ends und dadurch halt auch so ein Play wie Zay Jones damit dann halt ja umgeht, weil Double Tight End ist wieder eine Sache, die ein bisschen mehr Uniqueness mit reinbringt. Und gerade Kittle in dem Matchup mit Seattle, ich hatte schon angedeutet, letztes Mal, wo er gegen gespielt hat, auch zwei Touchdowns gefangen. Kittle grundsätzlich ein sehr guter Tight End. Und Ingram hat einfach eine super Rolle auch für Jacksonville. Ja, finde ich, kann man auch eine Überlegung, dass man halt für beides gute Plays.
Ja, denke das. Kann man. Also bei Tight Ends würde ich jetzt gar nicht so viel weiter darauf eingehen wollen. Daher würde ich sagen, gehen wir einfach Richtung Defense und gucken uns dann den Sonntagsslate an.
Ja, so können wir das in dieser Art und Weise machen. Ja, Defense, ne? Eigentlich machen wir es ja öfter so. Da, wo wir am Ende rauskommen, die Defense, dann spielen wir auch. So haben wir es auf jeden Fall gemacht. Gibt's das, wo du sagst, ich denke so, die 49ers, auch wenn sie 3600 kosten, werden wahrscheinlich schon beliebt sein, weil, glaube ich, viele denken, dass da das meiste Upside mit dabei ist.
Ja, ist halt die beste Defense. Auf jeden Fall in dem Slate. Daher, naja, denke schon, die werden die meiste Ownership mit sich bringen. Jetzt so die Frage, in dem Fall will ich halt doch schon irgendwie auch auf Upside gehen. Und die 49ers geben mir einen guten Floor. Ein Cash würde ich sagen, easy, mache ich sofort. Hier würde ich einfach mit der günstigsten Defense gehen. Vielleicht würde ich doch sogar auf die Seahawks Defense setzen, dass Brock Purdy in den Playoffs halt zusammenbricht
Ja.
vielleicht. In dem Fall, also um das so zu sich zusammenzuspinnen. Außerdem sind es die günstigste Defense, kannst du am meisten mitmachen. Und normalerweise hast du in einem 2-Game-Slate entweder die teuerste Defense, die am beliebtesten ist, hier in dem Fall, oder halt die günstigste, einfach weil du nimmst entweder die beste oder die günstigste. Und ich glaube, die Seahawks sind ja die günstigste, aber sie sind halt trotzdem nicht so beliebt, wie ich sie erwarten würde. Daher könnte ich mir vorstellen, dass man das einfach probiert.
Was hältst du davon, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich gehe auch auf den Case, dass man sagt, ich nehme jetzt die Chargers, bewusst deswegen, weil ich denke, die 49ers sind am meisten geowned und auch die Chargers haben einen guten Pass Rush, wenn Joey Bosa spielen möchte, also wenn er nicht verletzt ist und sie spielen trotzdem noch gegen Trevor Lawrence, der noch nicht die Mega-Erfahrung hat. Ich glaube, ist es seine erste Playoff-Appearance? Ja, ne? So, und
Ja.
dementsprechend große Bühne, weiß ich nicht, vielleicht hat der den einen oder anderen Sack, der generiert werden kann. Ich glaube auch, vielleicht der ein oder andere Turnover könnte durchaus passieren, sei es ein Fumble, etc. pp. Ich glaube, da können die Chargers durchaus was machen. Von daher finde ich das auch ein gutes Play unter den Gesichtspunkten.
Ja, auf jeden Fall, da möchte ich dir gar nicht widersprechen. Das
Und man hat
kann
trotzdem
man so.
500 gespart, die man, glaube ich, auch easy nutzen kann irgendwo, wenn man das jetzt möchte.
Wie gesagt, ich denke, in diesem Slate ist man defensemäßig auch Spiel, was du spielen willst. Und im Normalfall würde ich sagen, in GPP so, dass es nicht negativ mit deinem Quarterback korreliert. In einem 2-Gamer kannst du aber auch Trevor Lawrence triple stacken und die Chargers Defense machen als vierten Stack mal. Du musst halt in dem Fall hoffen, dass Trevor Lawrence in Pick 6 wirft, quasi. Aber ja, das ist, denke ich, auch nicht komplett
Es werden halt nicht viele machen, ne? Es
abwegig
werden halt nicht
und
viele machen, auch gerade diese Richtung zu gehen. Und ich meine, wenn Trevor Lawrence trotzdem mega viele, also über 300 Yards wirft mit drei Touchdowns und er wirft ein Pick 6, dann kann es ja trotzdem okay sein. Also.
ja, deswegen.
Und das war unser erster Teil für die Wildcard-Runde der zwei Gamer am Samstag. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie wir. Und enjoyt auch so ein bisschen den Content, den wir machen im Bereich Tournament. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem 2-Gamer, kommt gerne bei uns auf dem Discord vorbei. Bei Twitter ist es ganz oben angeheftet. Da könnt ihr einfach easy joinen. Kostet auch nichts. Und sonst, falls ihr Fragen habt an mich oder Tobi, schreibt uns gerne auf Twitter. Ne? Da sind wir erreichbar unter DoubleUpDFS. Und dann hoffen wir, dass ihr morgen auch wieder reinhört, wenn es den zweiten Teil gibt, zu den weiteren Spielen in der Wildcard-Round. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.